RD.
Grüße die Kinder zu Wiener, du jetzt sogar du zu Türkei.
Ich warte darauf, dass der Krieg endlich vorbei ist. Das sagt uns der 5-jährige Lev, der sich an Friedenszeiten in der Ukraine nicht erinnern kann. Wir haben ihn und seine Eltern am Samstag hier in Kiew besucht. Die drei leben in einem 17-stöckigen Hochhaus mit 384 Wohnungen. Gezielte Luftangriffe der russischen Streitkräfte auf die Energieinfrastruktur haben auch die Stromversorgung in diesem Viertel der Hauptstadt zerstört. Die Reparaturtrupps kommen nicht hinterher. Lev und seine Familie haben wie alle Bewohner des Hauses seit dem 9. Januar keinen Strom und keine Heizung.
Seit gut 6 Wochen trotzen die drei Kälte und Dunkelheit. An diesem Tag, an dem wir sie besucht haben, sind es minus 15 Grad. Und der Kleine erzählt uns, was er alles anzieht, bevor er ins Bett geht.
Теплый одяг, куртку, штани, колготи, піжаму, колготи, штани теплі, комбінезон.
Warme Kleidung, Jacke, Hose, Strumpfhose, Pyjama, warme Hose, Schneeanzug. Das alles streift Lev über, bevor er ins Bett geht. Wie viele Kinder in der Ukraine weiß der Junge nur zu gut, wie sich eine klirrend kalte Wohnung anfühlt. Und er weiß auch, was Krieg bedeutet. Levs Mutter Anna erklärt uns, ihr Mann Sevolod und sie wollten den brutalen Überfall des Nachbarlandes vor ihrem Sohn nicht beschönigen.
Er weiß, dass Russland unser Feind ist. Er weiß sogar, wer Putin ist und dass er der größte Mörder ist. Aber wir erziehen ihn ohne Hass.
Es sind solche Sätze, die nachhallen am Ende unserer einwöchigen Ukraine-Reise. Und damit willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Dienstag, der 24. Februar, der 4. Jahrestag der russischen Vollinvasion also. Und deshalb produzieren wir diese Ausgabe auch direkt hier in Kiew. Hier ist es 13 Uhr, in Deutschland erst 12.
Wir haben viel zu erzählen in dieser Folge, wie Gläubige in der Kirche Halt und Hoffnung finden und junge Leute bei einer wilden Techno-Party die Schrecken des Krieges für ein paar Stunden wegfeiern. Wassili Golod, der Leiter unseres ARD-Studios in Kiew, schildert seine Eindrücke vom Exklusivinterview mit Präsident Selenskyj und seine Sicht auf das nun beginnende 5. Kriegsjahr. Wir verraten, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen wir an einem geheimen Ort eine Drohnenfabrik besichtigen durften. Und Rebecca Barth berichtet uns von der brutalen Unterdrückung der ukrainischen Bevölkerung in den von Russland besetzten Gebieten.
Aber zunächst kehren wir noch mal kurz in das eisige Hochhaus in Kiew zurück. Wir betreten das stockdunkle Treppenhaus, über dessen steile Stufen sich die Bewohner aneinander vorbeidrängen müssen. Kein Strom, kein Fahrstuhl. Manche Senioren in den oberen Etagen haben seit Wochen ihre Wohnung nicht verlassen. Und wir begegnen einer, wie wir fanden, sehr eindrucksvollen Gestalt. Ein alter Mann. Er trägt über seiner Winterjacke einen Bademantel, die Kapuze über dem Kopf. Sascha Benitsch winkt uns in seine schummrige Wohnung und geht schnurstracks in die Küche und klagt uns dort sein Leid.
Batterie kaputt.
Die Heizung hier ist kaputt. Die Heizung da ist auch kaputt. Vor einer Woche hatte ich hier -3 Grad.
Ja, Sascha hält uns ein Thermometer unter die Nase. Wir sollen sehen, was wir schon fühlen. Es ist arschkalt. Die Russen hätten sie in die Kälte gebombt, aber Kiews Stadtverwaltung habe sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert beim Reparieren. Das finden manche Hausbewohner und sie meinen Vitali Klitschko. Den kennen wir als preisgekrönten Boxer. Ob er auch als Bürgermeister tauge, fragen wir Sascha. Und der schweigt und dann schüttelt er nur den Kopf und zeigt uns sein Schlafzimmer. Der kurzatmige Rentner teilt sein Bett mit Hund und Katze, so wärmen sie sich gegenseitig. Und ob er sich bei Raketen- und Drohnenalarm in einen Schutzraum flüchte, wollen wir wissen. Der sei 500 Meter weg, das sei ihm zu weit. Sascha schützt sich selbst.
Hier ist ein Stahlhelm. Sobald der Beschuss beginnt, setze ich ihn auf und ziehe meine gepanzerte Schutzweste an. Ich habe 3 davon. Ich hatte noch mehr, aber ich habe sie meinen Nachbarn gegeben. Wenn die Heizung ausfällt, benutze ich diese Wärmflaschen.
Vor knapp 12 Jahren die Annexion der Krim, vor 4 Jahren dann die Vollinvasion. Das geht auch in der Hauptstadt Kiew an niemandem spurlos vorüber. Schließlich ist ja auch die ukrainische Hauptstadt regelmäßig Ziel des russischen Terrors aus der Luft. Vor ihrem Wohnblock beschreibt Levs Vater Sevolod, wie ihm die Nächte zusetzen.
Bei ständigen Luftangriffen ist es psychisch sehr schwer, weil du hörst, wie Raketen und Drohnen über uns fliegen. Die Explosionen beim Einschlag ballistischer Raketen, das ist alles sehr beängstigend, weil man weiß, dass eine Rakete mit einer halben bis einer Tonne Sprengstoff im Anflug sein kann. Das Haus könnte jederzeit komplett zerstört werden. Und das macht dir Angst. Und wenn all das mit der Kälte, der Dunkelheit und den Explosionen zusammenkommt und die Russen beschießen uns gezielt nachts, damit die Menschen in eine so schwierige Lage kommen, dann ist das Wichtigste, dass die Menschen wissen, wie sie sich verhalten müssen. Die meisten verstehen es. Ja, wir haben Angst. Ja, es ist schwierig. Aber wir wissen genau, dass dies das Ziel der Russen ist. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Familie Sevastjanow will in Kiew ausharren. Das war vor 4 Jahren noch anders. Da dachte Anna nur an ihren Sohn und sich und entschied für ihn und sich selbst bloß schnell weg hier, bloß raus aus der überfallenen Heimat.
Als der Krieg anfing, war Lev 1,5 und wir haben das Land 4 Monate verlassen. Ich war in einer Familie in Portugal, in der Nähe von Porto. Aber dann habe ich entschieden, zurückzukehren, weil wir als Familie nicht auf Distanz leben können. Selbst jetzt sind viele meiner Freunde in den USA, Kanada, Deutschland oder Portugal. Aber ich will nirgends hin, auch ohne Strom, Heizung und unter Beschuss. Weil ich möchte, dass mein Kind hier lebt und dass wir unser Land retten. Wenn wir alle gehen, wofür kämpfen wir dann überhaupt noch?
Aufgeben, das ist auch für ihren Mann Sevolod keine Option. Falls Putin glaube, die ukrainische Bevölkerung in die Kapitulation bomben zu können, habe er sich schwer getäuscht.
Die Russen werden ihr Ziel nicht erreichen. Sie haben darauf gehofft, dass die Menschen diesen Winter in Panik geraten und Zugeständnisse machen, um ihre Bedingungen zu akzeptieren. Aber das wird niemals passieren, weil sie die Ukrainer überhaupt nicht verstehen, nicht im geringsten. Sie denken, dass wenn sie so beschossen würden, sie längst aufgegeben hätten. Aber bei uns Ukrainern ist alles anders. Wir werden kämpfen. Wenn es für uns schwierig wird, unterstützen wir uns gegenseitig und werden eine Einheit.
Uns hat ja schon zu Beginn unserer Reise, die ja in Lviv, also ganz im Westen der Ukraine, begann, dieser ungebrochene Widerstandswille beeindruckt, die Entschlossenheit durchzuhalten. Und die haben wir auch hier in Kiew wieder gespürt. Aber die Frage ist natürlich, wo tanken die Menschen eigentlich frische Zuversicht? Wo finden sie Halt und wo finden sie Hoffnung? Wir haben Antworten gesucht im Herzen der Hauptstadt, im Michaelskloster mit seinen prachtvollen goldenen Türmen. Es ist der Sitz der orthodoxen Kirche der Ukraine, die wir nicht verwechseln dürfen mit der vom Namen ähnlich klingenden ukrainisch-orthodoxen Kirche, welche aber kirchenrechtlich dem Moskauer Patriarchat unterstellt war. Und die beiden Kirchen liegen deshalb auch über Kreuz. Russlands Angriffskrieg hat also auch die ukrainische Glaubensgemeinschaft zerrissen.
Ja, bei inzwischen etwas milderen Temperaturen um den Gefrierpunkt besuchen wir also die von der ukrainischen Regierung unterstützte Kirche und erleben einen besonders bewegenden Gottesdienst. Eine Liturgie vor der Fastenzeit und nach einer Nacht, in der die Menschen erneut mehrfach vom Raketen- und Drohnenalarm hochgeschreckt sind, wie auch wir, Kai, die sich aber leicht im warmen Hotelbunker in Sicherheit bringen konnten. Am Morgen danach schauen wir in der Kirche in müde Gesichter, ältere Leute, junge Menschen, Familien, Soldaten. Es ist anrührend und fühlt sich für mich an, als würden wir dem ukrainischen Volk in die Seele schauen. Wir spüren, wie frische Kraft in diese tapferen Menschen fließt nach 4 Jahren zermürbendem Krieg. Und vor dem Kloster treffen wir dann Tetjana.
Wissen Sie, ich habe einen 19-jährigen Sohn, der freiwillig in der Armee dient. Deshalb geht es mir wirklich nicht gut. Aber wenn ich in die Kirche gehe, sind meine Gedanken wieder geordnet. Das bewirkt mein Glaube.
Seit 4 Jahren kommt Tatjana mit ihrer Schwester jetzt hierher. Sie bauen jeden Samstag und Sonntag ihren Stand mit Tee und Süßigkeiten auf, sammeln auf diese Weise Spenden. 7 Millionen Hryvnia sind schon zusammengekommen. Das sind umgerechnet fast 140.000 Euro. Und zu unserer Überraschung geht das Geld nicht an Witwen von Soldaten oder Kriegsweisen, sondern es geht an die Front, etwa für den Kauf von Drohnen im Schatten des Klosters und mit dem Segen der Geistlichen, also eine Spendenaktion für Kriegswaffen.
Ja, wer nicht kämpfen kann, der muss eben anders helfen, die Moral hochzuhalten. Das sagt Tatjana noch. Und so sieht es auch der 63-jährige Ihor, der mit nur noch wenigen Zähnen und etwas zittriger Stimme in unser Mikrofon spricht.
Sehen Sie, welche schwere Angriffe jetzt wieder auf Kiew und die gesamte Ukraine verübt werden. Die Ukraine ist militärisch viel schwächer als Russland, aber sie hält durch. Denn Gott zeigt uns den Weg. Gott hilft der Ukraine, diese Gotteslästerung zu ertragen.
Ja, viele der Gläubigen haben nicht nur Kerzen angezündet, sie lassen kleine Zettel vor den heiligen Bildern da. Möge Soldat Alexander unversehrt bleiben und Soldat Vitali bald von der Front heimkehren, steht da. Wir lesen aber auch Fürbitten für all die Soldaten, die schon bei der Verteidigung ihrer Heimat gefallen sind. Es sind viele, viel zu viele.
4 Jahre Krieg, das ist ja eigentlich eine sehr westliche Zählweise, in Anführungsstrichen. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer herrscht eigentlich seit 12 Jahren Krieg, seit nämlich Russland die Krim und Gebiete in der Ostukraine annektierte. Und einen Eindruck davon bekommt, wer die Mauer dieser Kirche entlang geht, auf denen die Fotos all jener abgebildet sind, die diesem Krieg zum Opfer fielen. Das heißt, dort bekommen die trockenen Zahlen im Wortsinn Gesichter.
Und es dauert gefühlt unendlich lange, bis man an diesen Fotowänden entlanggehend im Jahr 2022 landet. 4 bzw. 12 Jahre Krieg und Besatzung. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten hier in Kiew, Wassili Golot. Du hast zu diesem Gedenktag zum 24. Februar bei euch im ARD-Studio ein Exklusivinterview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj führen können. Wie wirkte der auf dich 4 Jahre nach Beginn der Vollinvasion?
Er wirkt erschöpft, er wirkt sehr müde, er wirkt in Teilen genervt, weil er immer wieder die gleichen Dinge sagen muss, die gleichen Dinge erklären muss. Und gleichzeitig wirkt er an einigen Stellen auf mich auch ratlos. Ratlos bei den großen Fragen, bei den Fragen der Mobilisierung. Da merke ich, die Ukraine hat weiterhin keine Antworten darauf, die Mobilisierung gerechter zu machen, die Rotation so zu gestalten, dass die Soldaten, die schon viel zu lange an der Front sind, auch Pausen bekommen. Und er wirkt aber trotzdem wie jemand, der bereit ist, sich den Fragen zu stellen, der auch weiterhin die Motivation hat, sich an ein Publikum zu wenden, das nicht das ukrainische ist, sondern ein Publikum zu wenden in Deutschland. Er hat ja jetzt auch viele andere Interviews gegeben, anderen internationalen Medien, weil ihm natürlich bewusst ist, wie notwendig und wie wichtig es jetzt ist, weiter die Gesellschaften auf der ganzen Welt zu informieren und zu motivieren, auch weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen.
Über die Themen Deutschland und Europa und auch über das ja so wichtige Thema Mobilisierung reden wir gleich nochmal. Hat denn Selenskyj in eurem Interview irgendeine Aussicht skizziert, wie sich ein Waffenstillstand oder Frieden erreichen ließe? Es wird ja verhandelt, einige sagen zumindest zum Schein wird verhandelt. Und in eurem Interview hat Selenskyj ja dies gesagt zum Thema Gespräche.
Deshalb habe ich keine Botschaft an die Russen. Und meine Botschaft an Putin ist sehr einfach. Ich bin bereit für ein Treffen. Wir müssen den Krieg beenden. Punkt.
Wassili, ist das aus deiner Sicht realistisch, dass sich die beiden eines Tages treffen, Putin und Selenskyj?
Die beiden müssen sich treffen, damit dieser Krieg endet. Das ist die Ebene, auf der das entschieden werden muss. Wladimir Putin ist derjenige in Russland, der das Sagen hat, der Machthaber, der Diktator. Und wenn er nicht mit am Tisch sitzt, wenn er nicht irgendetwas unterschreibt, dann wird es kein Ende des Krieges geben. Und deshalb drängt ja Selenskyj auf ein solches Treffen. Er hat auch, das war interessant, wenn man zwischen den Zeilen im Interview genau hinhört, auch nicht explizit ausgeschlossen, weitere territoriale Zugeständnisse zu machen. Zentral bleibt eben die Frage der Sicherheitsgarantien. Wenn die Ukraine territoriale Zugeständnisse macht, was bedeutet das dann? Bedeutet das dann, dass Russland trotzdem nur eine Pause hat und dann irgendwann wieder ein Krieg beginnt? Dann ist die Ukraine natürlich nicht bereit zu irgendwelchen Zugeständnissen. Aber wenn man wüsste, wenn man wirklich verbindliche, feste Garantien dafür hätte, dass dieser Krieg dann ein für alle Mal endet, dass die Ukraine sich als unabhängiger Staat in Freiheit und Sicherheit entfalten kann, entwickeln kann, dann glaube ich, dass im Falle eines Referendums, das ist ja das, was Selenskyj dann anstreben würde, eine Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer auch zu schmerzhaften Entscheidungen bereit wäre.
Das Misstrauen bleibt groß, vor allem gegenüber Moskau. In einem BBC-Interview sprach Selenskyj ja davon, Putin habe einen dritten Weltkrieg angezettelt. Nun tun ja die NATO-Staaten alles, um gegen Russland eben nicht direkt Krieg zu führen. Wie hat er das gemeint?
Was wir ja sehen, ist der größte Krieg in Europa seit 1945. Die Verluste sind massiv, die Abnutzung ist massiv, auch an technischem Gerät. Jeden Tag sterben hunderte Menschen. Und ich glaube, dass Selenskyj damit die Dimension dieses Krieges gemeint hat. Denn natürlich ohne die Unterstützung der Partner hätte die Ukraine große Schwierigkeiten, in diesem Krieg zu bestehen. Aber auch ohne die Unterstützung der eigenen Partner hätte Russland auch Schwierigkeiten. Wir sehen ja einerseits die Bindung Iran-Russland, Nordkorea-Russland, auch China. Chinas Rolle ist für Russland enorm wichtig in diesem Krieg. Und wir sehen auch die Versuche Russlands, Söldner aus verschiedensten Ländern für diesen Krieg mit einzubeziehen. Und ich glaube, dass das darauf bezogen ist, dass verschiedene Teile der Welt in diesen Krieg direkt oder indirekt involviert sind.
Lass uns nochmal über Europa reden. Jetzt hat ja Selenskyj vor und auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein klares Datum für einen EU-Beitritt gefordert, was, wie wir alle wissen, für die Europäische Union kompliziert ist. Jetzt aber blockiert Ungarn ja sogar diese 90 Milliarden Euro an Finanzhilfen, die die Ukraine unbedingt benötigt. Die Slowakei droht aktuell damit, Elektrizitätshilfen einzustellen. Und nun sind ja zu diesem Jahrestag EU-Ratspräsident Costa und Kommissionspräsidentin von der Leyen extra hierher nach Kiew gereist, was für die sicher auch so ein bisschen unangenehm ist, weil sie mit diesen Nachrichten im Gepäck jetzt kommen. Mhm. Selenskyj hat in deinem Interview ja Vassili dazu Folgendes gesagt zum Thema EU.
Wir arbeiten so viel daran, dass alle nötigen Reformen umgesetzt werden. Wir haben schon alles gemacht. Wenn trotzdem die Verhandlungscluster nicht eröffnet werden, dann ist das nicht gerecht. Wir verabschieden diese Gesetze, wir machen diese Reformen im Krieg. Wir schaffen im Krieg mehr als andere Beitrittskandidaten in Friedenszeiten.
Erklär uns nochmal, wie wird dieses Thema Europäische Union und ja, also der Wille, unbedingt dort hineinzukommen, aber gleichzeitig auch die Blockadepolitik einiger Mitgliedstaaten, wie wird das alles hier wahrgenommen?
Dafür müssen wir zu den Wurzeln zurückgehen. Wenn wir an den Maidan 2013, 2014 zurückgehen, als sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um für Freiheit und für den europäischen Weg der Ukraine zu demonstrieren, für den Weg in Richtung EU, für den Weg in Richtung Assoziierungsabkommen, was der damalige Präsident Janukowitsch eben nicht unterschreiben wollte. Und das ist immer noch da. Dieser Antrieb ist immer noch zu spüren. Das haben wir zum Beispiel ja erlebt, als im vergangenen Sommer der ukrainische Präsident ein Gesetz kurzzeitig unterschrieben hatte, bei dem die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden eingeschränkt werden sollte. Da sind Menschen mit Pappkartons auf die Straße gegangen und haben gesagt, dieses Gesetz muss geändert werden. Wir wollen unabhängige Antikorruptionsbehörden, weil die Menschen eben wissen, dass das eine der Voraussetzungen ist für den ukrainischen Weg in Richtung Europäische Union. Und deswegen ist das, was Zelensky sagt, etwas, was der Gesellschaft der ukrainischen sehr, sehr wichtig ist. Warum drängt er auf ein Datum? Weil er nicht in eine Situation kommen will, wie viele andere ukrainische Präsidenten vor ihm, mit der NATO, dass gesagt wird, die Tür ist ganz weit offen, ihr seid praktisch schon Mitglied, natürlich wollen wir euch haben. In Wahrheit wollte aber niemand die Ukraine in der NATO, zumindest entscheidende Staaten, die das blockiert haben, wollten das nicht. Und Zelensky will vermeiden, dass es mit der EU-Mitgliedschaft genauso endet, weil er sagt, wenn es kein Datum gibt, wenn es keine klare Perspektive gibt, dann wird Russland alles dafür tun, dass die Ukraine niemals in die Europäische Union kommt, weil Russland eben den Einfluss auf die Ukraine haben will, die Ukraine eigentlich ja kontrollieren will, was ja das Maximalziel des russischen Machthabers ist. Und die Realität ist aber natürlich auch, dass Brüssel sehr, sehr klare Vorgaben hat, sehr klare Richtlinien hat. Wir wissen ja, dass viele Staaten sehr, sehr lange schon auf eine Mitgliedschaft warten. Und deshalb sehe ich ehrlicherweise nur eine Art Kompromisslösung, dass man der Ukraine vielleicht eine Art Spezialmitgliedschaft gibt, die aber eben nicht die vollen Rechte gewährt, was man ja eigentlich auch sehr lange vermeiden wollte, diese Zwei-Klassen-EU. Aber es wird, und darauf wird die Ukraine drängen, es wird etwas in die Richtung geben müssen. Ansonsten verlieren die Menschen natürlich auch vielleicht die Hoffnung in Europa und den Glauben an Europa.
Vassili, du hast anfangs schon ein Thema angesprochen, wo wir noch was nachfragen wollen, nämlich zum Personalmangel der ukrainischen Armee. Bei allem, was wir hier über Resilienz und Heldenmut erfahren haben, an Durchhaltevermögen, darf man eine Sache ja nicht verschweigen. Die Personalprobleme an der Front sind offensichtlich. Ein europäischer Diplomat, den wir hier im Hintergrundgespräch getroffen haben, Kai und ich, der hat es auf die Formel gebracht, alle Ukrainer wollen siegen, aber nicht alle Ukrainer wollen kämpfen. Wie siehst du das?
Das ist eine sehr präzise Beschreibung der Realität. Es gibt Männer, die freiwillig gegangen sind, die nicht mehr am Leben sind. Es gibt Männer, die seit 2014 das Land verteidigen und es immer noch tun. Es gibt junge Männer, die eigentlich nicht müssen, aber freiwillig sich melden, weil sie eben sehen, wie groß die Personalprobleme sind. Es gibt aber eben auch sehr viele, die nicht wollen, die nicht kämpfen wollen, die das Land legal verlassen, weil sie es dürfen, weil sie unter 23 sind oder auch auf illegalem Weg. Wir sehen, dass Männer zum Teil zwangsrekrutiert werden, in Busse gezogen werden. Das wird in der Ukraine dann Bussifizierung genannt. Das ist ein Thema, das sehr, sehr belastend ist für die ukrainische Gesellschaft. Und das ist vielleicht das, wo ich die größte Schwäche in den Antworten des ukrainischen Präsidenten im Interview gesehen habe. Er hat keine Antwort darauf. Es gibt kein Konzept, es gibt keinen Plan. Er verweist darauf, dass sein Verteidigungsminister, sein neuer Mikhailo Fedorov, dass er damit befasst ist. Das ist ja ein sehr junger Politiker, ein aufstrebender Politiker. Auch derjenige übrigens, der sich mit Elon Musk ja zusammen telefoniert hat, um eine Lösung im Bereich Starlink zu finden. Und meine These ist, wenn es Fedorov gelingen sollte, eine gerechte Form der Mobilisierung zu finden, eine gerechte Form der Rotation, eine moderne ukrainische Armee aufzubauen, dann hat dieser Mann die allerbesten Chancen, irgendwann selbst als Präsident ins Rennen zu gehen. Aber diese Frage wird die Ukraine weiter beschäftigen, denn die demografische Situation ist ja extrem brutal. Die höchste Sterblichkeitsrate weltweit, die niedrigste Geburtenrate weltweit. Und auch deswegen hat die Ukraine ein sehr großes Interesse daran, dass dieser russische Angriffskrieg so schnell wie möglich endet.
Dazu passt die Geschichte eines Reporterkollegen und auch eines Freundes. John Mary heißt er, der für das Redaktionsnetzwerk Deutschland regelmäßig in die Ukraine reist. Und dem ist vor wenigen Tagen Folgendes widerfahren. Der hatte in der Stadt Dnipro abends sein Hotel verlassen, um zum nicht weit entfernten Restaurant zu gehen, als dann plötzlich ein Wagen vor ihm anhält. Zwei Männer, ein Polizist, ein Soldat, hat er erzählt, seien herausgesprungen und hätten ihn auf Ukrainisch angesprochen. Auf seinen Hinweis hin, dass er gar kein Ukrainisch verstehe und spreche, haben die nicht wirklich reagiert, haben das überhört oder ihm offensichtlich nicht wirklich geglaubt. Und haben ihn auch wirklich erst dann in Ruhe gelassen, als er in den Tiefen seiner Jacke seinen deutschen Reisepass dann fand und hervorzauberte. Die Männer waren ganz offensichtlich auf der Suche nach eben jungen Ukrainern, die sich vom Wehrdienst fernhielten. Und es gibt da tatsächlich auch regelrechte Jagdszenen, das hast du angesprochen, bei denen die Armee Rekrutierer Männer im wehrfähigen Alter, also zwischen 25 und 60, einzufangen versuchen. Und es gibt auch Geschichten von jungen Männern, die sich in ihren Wohnungen verstecken oder verbarrikadieren und kaum noch rauskommen. Also da hat Selenskyj tatsächlich keine Lösung parat gehabt, hat sie nicht skizziert in dem Interview, das sie geführt hat.
Genau, er hat gesagt, es wird daran gearbeitet, es wird nach Lösungen gesucht. Sein neuer Leiter des Präsidialamts, Kirill Budanov, hat ja auch gesagt, dass das Chefaufgabe ist. Also da sind Menschen mit befasst, auch kompetente Menschen. Budanov selbst als Militär hat da ja einen professionellen Hintergrund. Aber man muss auch einfach sagen, es ist mit Abstand die schwierigste Herausforderung für die ukrainische Gesellschaft, für die Gesellschaft wahrscheinlich eines jeden demokratischen Staates, der in so eine Situation kommt, in einen langen Abnutzungskrieg gezogen zu werden. Man kann natürlich jetzt auch aus dem Jahr 2026 heraus sagen, warum hat man denn damals, als die Männer Schlange standen vor den Wehrämtern, warum hat man damals nicht schon Datenbanken aufgebaut und angefangen, die Leute vorzubereiten, professionell vorzubereiten? Aber das ist natürlich absolut nicht gerecht mit Blick auf die Situation damals, als man nicht wusste, wie viele Tage, wie viele Wochen wird es der Ukraine überhaupt gelingen, sich zu verteidigen, die Hauptstadt Kiew zu verteidigen. Aber, und ich finde, diese Kritik darf und muss man äußern, in den Jahren danach war dann ja absehbar, dass das ein langer Abnutzungskrieg wird. Und da hätte der Präsident auch unangenehme Dinge kommunizieren müssen. Und diese Entscheidung, die Grenzen zum Beispiel zu öffnen für 18- bis 22-Jährige, die ist einerseits nachvollziehbar, weil wir schon beobachtet haben, dass Mütter dann ihre 16-jährigen, 17-jährigen Söhne außer Landes gebracht haben. Und auf der anderen Seite entspricht das aber eben nicht dieser Kriegssituation und entspricht das nicht den Interessen und Notwendigkeiten der Armeeführung, die Soldatinnen und Soldaten braucht. Und auch da gab es ja dann immer wieder Vorschläge und Diskussionen, ob man sich nicht vielleicht stärker an Israel orientieren müsse, dass es eine Wehrpflicht für alle gibt und dass man danach eben schaut, wer ist bereit, sich verpflichten zu lassen und das Land weiter zu verteidigen und wer nicht. Also all diese Fragen muss die Ukraine so schnell wie möglich beantworten.
Danke, Wassily, für deine Zeit, für den Kontext, auch dass du unsere Ukraine-Reise so tatkräftig unterstützt hast. Wir wissen, du hast an diesem Jahrestag noch viel anderes zu tun und durchhalten müsst ihr auch ihr im ARD-Studio Kiew. Passt auf euch auf, auch weiterhin bei den Reisen durchs Land.
Danke und danke, dass ihr da wart und da seid noch. Also richtig wichtig, hier vor Ort zu sein und richtig stark, was ihr an Eindrücken zusammengetragen habt. Dankeschön.
Gerne. Und wir bleiben noch einen Moment bei den jungen Menschen. 4 Jahre Krieg, das bedeutet auch, dass man einer Generation von jungen Menschen deren beste Jahre stiehlt, weil sie in gleich dreifacher Sorge leben müssen. Da ist die Sorge um das eigene Leben, die Familie, von einer ballistischen Rakete oder einer Drohne getroffen zu werden. Da ist die Sorge, zweitens vielleicht doch in die Armee und an die Front zu müssen. Und dann ist da die Sorge um die Zukunft ihres Landes, dessen Identität Russland auslöschen möchte. Und damit auch die Sorge um die eigene Zukunft. Was tun viele in so einer Situation? Zumindest in Kiew, wenn man die Möglichkeit dazu hat, kann man feiern und man kann tanzen, wie Olga zum Beispiel.
Das ist in unseren Zeiten extrem wichtig, denn wir alle sind extrem angespannt. Wir tragen alles in uns. Das sammelt sich an. Das Gefäß kann jederzeit überlaufen. Und tanzen, singen, treffen mit Freundinnen und Freunden ist ein großartiges Ventil für Emotionen, auf eine positive Art. Diese Einheit hilft, während des Krieges zu leben, in solchen schweren Zeiten.
Wir haben uns am Wochenende umgehört in einer ehemaligen Fabrikhalle in Kiew, die Jugendliche in einen angesagten Club umgewandelt haben. Some dance to remember, some dance to forget haben die Eagles einst gesungen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, so unser Eindruck, tanzen eher, um zu vergessen, um zumindest für einige Stunden oder eine Nacht diesen Krieg auszublenden, um sich wieder mit Energie aufzuladen, um auf andere Gedanken zu kommen, so beschreibt es uns Mark.
Wie hat meine Mama immer gesagt, die Alternative ist eigentlich nur, sich hinzulegen und zu sterben. Das hier ist sehr wichtig für uns, weil es insgesamt nicht so viele Möglichkeiten gibt, woher man die Kraft nehmen kann, bei Verstand zu bleiben. Deshalb, ja, natürlich ist das hier wichtig.
An diesem Sonntagabend begehen die jungen Menschen hier einen sehr besonderen Anlass, die Feierlichkeiten zum Ende des Winters. Masnitsa. Mit der traditionellen Verbrennung einer überlebensgroßen Strohpuppe, im Freien selbstverständlich, wird also hier der Frühling begrüßt. Dazu von einer kleinen Band traditionelle Musik auf der Bühne gespielt.
Und so wurden wir Zeugen eines doppelten Kontrastprogramms, traditionelle, aber fröhliche Klänge, während ein paar Meter weiter auf demselben Gelände die Techno-Beats wummern und eben den Kontrast zwischen Party und Krieg in einer Zeit, in der kaum etwas ungewisser ist als die Zukunft für junge Menschen in der Ukraine.
Wissen Sie, es gibt diesen Satz «Contra spem spero». Auf Ukrainisch «Gegen alle Hoffnung hoffe ich dennoch». Ich glaube, dieser Satz ist wahrscheinlich in den Herzen vieler, ja, aller Ukrainerinnen und Ukrainer verankert. Denn ja, die Ereignisse sind sehr schwer, tragisch und es scheint, als verliere man den Boden unter den Füßen und als gäbe es keine Hoffnung mehr. Aber trotzdem sind wir eine Nation, die nicht nur hofft, sondern auch glaubt. Das ist entscheidend, um das wichtigste Ziel zu erreichen. Dass die russischen Besatzer zugrunde gehen und wir diesen Krieg endlich gewinnen.
Wir kommen, Stefan, vom Thema Techno zum Thema Technologie, denn wir wollten noch von einem kleinen Abenteuer berichten, das wir hier in der Ukraine erlebt haben. Es ist nicht mehr so einfach, Waffenfabriken zu besuchen, wo zum Beispiel Drohnen zusammengeschraubt und geschweißt werden. Wir haben trotzdem die Chance dazu bekommen, aber unter extremsten Sicherheitsvorkehrungen.
Immerhin den Firmennamen dürfen wir verraten. Es handelt sich um das deutsche Startup Quantum Systems, das mit einer ukrainischen Drohnenfirma ein Joint Venture gegründet hat, jetzt hier vor Ort und auch in Deutschland Rüstungsgüter entwickelt. Unter anderem wird an einer Bodendrohne gearbeitet, an Seedrohnen, an Anti-Drohnen-Drohnen, sogenannten Interceptor-Drohnen, aber der Hauptfokus liegt immer noch auf Aufklärung, sogenannten IRS-Drohnen, hat uns der Managing Director Alexander Bereschli erklärt.
Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. These are their drones that provides all this means.
Informationsbeschaffung, Überwachung, Aufklärung. Dies sind die Drohnen, die all diese Aufklärungsmittel bieten, die ihnen einen Überblick über die Situation ermöglichen, die es ihren Panzerhaubitzen ermöglichen, präzise zu schießen. Die Drohnen, die ihnen eine Lasermarkierung als Ziel für präzise Munition liefert. Die Drohnen, die dir wirklich zeigen können, was vor sich geht. Die Drohnen, die Panzer, Infanterie und gepanzerte Fahrzeuge überwachen können und sie auch wirklich lenken können.
Infantry, armored vehicles and like to really guide them.
Und wie die dort in dieser Fabrik an einem geheimen Ort zusammengesetzt werden, und da steckt wirklich jede Menge Hightech drin, das konnten wir mit eigenen Augen beobachten. Das durften wir also sehen, wurden dafür von einem Fahrer an unserem Hotel abgeholt. Alles, was eine Kamera enthielt, war absolut tabu. Wir sind ungefähr 30 Minuten gefahren. Dann wurden auf einem Parkplatz unsere Smartphones, also alles, was sich irgendwie orten lässt, in Spezialtaschen getan, in einen sogenannten faradayschen Käfig, aus dem dann wirklich kein Signal nach außen dringt. Und dann ging es nochmal eine halbe Stunde weiter raus aufs Land.
Und warum das alles, wurde uns sehr schnell klar, als wir in dieser unauffälligen Fabrikhalle ankamen. Denn solche Produktionsstätten sind natürlich ein Hauptangriffsziel für Russland. Es gibt Bestrebungen, das alles unter die Erde zu verlagern, aber das wäre extrem teuer. Jedenfalls waren wir dann dort und konnten uns die einzelnen Arbeitsschritte ansehen und anhören, wenn auch nicht filmen natürlich.
Am Ende der Führung steht man dann vor einer Aufklärungsdrohne mit hochsensiblen Kameras, 2,80 Meter Spannweite, trotzdem erstaunlich leicht. Wir durften das selber ausprobieren und diese Drohne liefert dann eben diese gestochenen Bilder hinter den Frontlinien, wenn sie erstmal im Einsatz ist. Ein deutsch-ukrainisches Produkt, in das aber extrem viel ukrainische Erfahrung in diesem Krieg natürlich eingeflossen ist. Und das, fand ich, war auch bemerkenswert bei unserem Besuch insgesamt, dass mittlerweile die Ukraine eben nicht mehr als der hilflose Angegriffene dasteht, sondern als das Land, das Russland gestoppt hat und nun mit viel Selbstbewusstsein den NATO-Partnern anbietet, ihnen beizubringen, wie moderne Kriegführung funktioniert. Das waren jetzt meine Worte. Bereschny formuliert es so.
Quantum employees and Ukrainians also want the Germany to succeed.
Die Ukrainer wollen, dass Deutschland das schafft, dass es aufrüsten kann, dass es bereit ist für die neuen Herausforderungen. Wir wollen, dass unsere Ergebnisse, unsere Erkenntnisse aus dem Krieg so schnell wie möglich genutzt und umgesetzt werden.
Input of the war being used and applied as soon as possible.
Und dazu passt eigentlich ziemlich gut die Geschichte von einer NATO-Übung im Baltikum, bei dem wenige ukrainische Drohnenoperateure es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit 2 Bataillone von NATO-Truppen kampfunfähig zu machen. Wobei übrigens auf ukrainischer Seite auch die Drohnen aus ukrainisch-deutscher Herstellung zum Einsatz kamen. Und in diese Technologie steckt Berezhny viel Hoffnung, wenn es um die ja letztlich entscheidende Frage geht, was muss passieren, damit das Sterben endlich aufhört.
How can the war end? How can we stop Russians? So one of the possible.
Wie kann der Krieg enden? Wie können wir die Russen aufhalten? Ein mögliches Ende und eine mögliche Strategie besteht darin, Russland unfähig zu machen, offensive Militäraktionen fortzusetzen und es in eine Lage zu bringen, in der sie völlig gelähmt sind und sich nicht mehr fortbewegen können. Und das bedeutet, ihre Todeszone zu vergrößern. Und um das zu erreichen, brauchen sie, bei unserem Mangel an Humankapital, Technologie. Und hier erwarten wir Ergebnisse und dass unsere Verbündeten uns helfen werden.
And here where we expect that our allies will help us.
Die Technik, die Maschine als Retter der Menschen in der Ukraine, ob das funktionieren wird, ist schwer vorherzusagen. Unser Schwerpunkt heute bleibt jedenfalls sehr eng an den Menschen und stellt auch klar, warum die Ukrainerinnen und Ukrainer eben nicht einfach aufgeben.
Ja, seit knapp 12 Jahren begeht Russland schon Landraub in der Ukraine. Die von Wladimir Putin befohlene Vollinvasion geht ins 5. Jahr. Unser Fokus gilt in diesem Podcast meist dem Frontverlauf und der militärischen Lage in den Todeszonen. Im heutigen Schwerpunkt wollen wir darüber reden, wie es eigentlich den Ukrainerinnen und Ukrainern in den vom Aggressor besetzten Gebieten geht. Und wir tun das mit Rebecca Barth, die uns netterweise am Montagnachmittag in ihre gemütliche Wohnung in Kiew eingeladen hat.
Ja, Rebecca, erstmal danke, dass wir bei dir in der Wohnung sein dürfen, die wieder Strom hat und wieder warm ist und buchstäblich bei dir auf der Bettkante sitzen dürfen.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Ja, ungewöhnliche Interviewsituation, aber sehr familiär irgendwie. Rebecca, die Truppen von Russlands Machthaber Putin halten ja ungefähr 20% des ukrainischen Gebietes besetzt. Das sind Gebiete, in denen für euch die Berichterstattung, wie würdest du das sagen, schwierig sind oder eigentlich unmöglich sind, weil ihr gar nicht rein dürft?
Es ist für uns praktisch unmöglich, weil wir eben nicht rein dürfen. Ich habe jetzt recherchiert lange mit meinen Kolleginnen zu dem Thema, wie sieht es eigentlich aus in den besetzten Gebieten. Und wir haben ganz am Anfang der Recherche tatsächlich Anfragen gestellt, auch an einige von diesen Besatzungsbürgermeistern aus den großen Städten. Wir hatten die Hoffnung, vielleicht kommt ja doch ein Interview auch mit denen zustande und wollten auch sprechen mit dem aktuellen Direktor von dem neu eröffneten Theater in Mariupol, das ja damals zu Beginn des Krieges zerstört wurde. Und da mussten wir zuerst nicht nur das Theater anfragen, sondern auch das Kultusministerium der sogenannten Donetsker Volksrepublik und danach noch eine Anfrage stellen beim russischen, ich meine sogar Verteidigungsministerium. Wir brauchten von denen eine Akkreditierung, um letztendlich mit einem Theaterleiter zu sprechen. Und diese Akkreditierung haben wir nicht. Und dementsprechend ist es für uns unmöglich, in die Gebiete reinzukommen. Man kann nur von russischer Seite mit dieser russischen Akkreditierung rein. Die Ukraine wertet das als illegalen Grenzübertritt und deswegen können wir leider physisch dort nicht hin.
Mit welchen Quellen könnt ihr dann Informationen kriegen von dort, wenn ihr selber nicht dahin reisen könnt und die auch verifizieren? Wie macht man das?
Es ist tatsächlich super schwierig. Es ist eine Blackbox ein Stück weit. Was wir jetzt gemacht haben, war, dass wir mit Menschen gesprochen haben, die vor kurzem erst ausgereist sind. Mir persönlich war das wichtig, weil es mir darum ging zu verstehen, was ist in den letzten Jahren passiert. Die Menschen, die 2022 geflohen sind, haben die ersten Monate der Besatzung miterlebt. Aber diejenigen, die wir jetzt gesprochen haben, haben mindestens 3 Jahre unter Besatzung gelebt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Menschenrechtsorganisationen, die sich intensiv mit der Situation beschäftigen und auch Quellen vor Ort haben. Aber für uns ist es immer schwieriger geworden, wirklich mit Menschen vor Ort zu sprechen, weil die eine unglaubliche Angst haben. Auch Kolleginnen haben uns das berichtet, dass es auch für die, selbst wenn die vorher gute Kontakte in die Gebiete hatten, immer schwieriger geworden ist über die Zeit, weil die Angst immer größer wird bei den Menschen.
Ich stelle mal eine sehr allgemeine Frage. Wie ist es für Ukrainerinnen und Ukrainer unter russischer Besatzung zu leben?
Ich stelle mir das so vor, dass du im Endeffekt deine komplette Identität unterdrücken musst. Also uns hat eine Frau berichtet, die sagte, man erkennt diejenigen, die für die Ukraine sind unter der Besetzung daran, dass es diejenigen sind, die schweigen. Und ich stelle mir das vor wie so eine Art Freiluftgefängnis. Das ist mir jetzt aufgefallen bei dieser Recherche. Das, was alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, gemein haben, ist, dass die eine unglaubliche Angst haben, was Falsches zu tun oder was Falsches zu sagen und sich auch verfolgt fühlen noch immer. Und ich hatte den Eindruck, dass du ja alles eigentlich unterdrücken musst. Und das hat einen unglaublichen Effekt auch auf deine Psyche. Also diese Menschen sind sehr schwer traumatisiert.
Darf überhaupt noch ukrainisch gesprochen werden? Im Alltag, beim Einkaufen, untereinander, in den Schulen? Oder ist die Sprache auch sozusagen gefährdet? Wie ist das?
Die Sprache ist gefährdet. Amtssprache, Geschäftssprache ist Russisch. Man kann natürlich nicht alle Menschen 100% kontrollieren. Aber wenn du dich bewusst dazu entscheidest, in der Öffentlichkeit ukrainisch zu sprechen, dann gehst du damit auch ein bewusstes Risiko ein. Manche Menschen weniger, aber manche machen das als Zeichen. Aber du setzt dich da wirklich einer Gefahr aus. Was dann zu Hause passiert, können auch die Besatzungsbehörden nicht überall kontrollieren. Vor allem in ländlicheren Gebieten ist denn die Kontrolle einfach nicht so krass möglich. Aber all das, was man offiziell kontrollieren kann, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Verwaltung, da muss Russisch gesprochen werden. Die Leute müssen einen russischen Pass annehmen. Es ist das russische Curriculum in den Schulen. Es ist eigentlich eine komplette Russifizierung.
Kannst du das nochmal genauer erläutern, was damit alles zusammenhängt, mit dieser Russifizierung, mit dem Begriff?
Ein großer Aspekt davon ist die Ausgabe von russischen Pässen. Also man spricht auch von Passportisierungspolitik. Das ist nicht neu. Das macht Russland, hat es auf der Krim gemacht, im besetzten Donbass ab 2014 und sogar schon in Teilen Georgiens vor vielen Jahren. Und das haben sie jetzt in den neu besetzten Gebieten im Süden praktisch eskaliert. Das heißt, dieser Prozess geht um einiges schneller und mit viel mehr Druck einher. Am Anfang wurden die Leute sozusagen angehalten, sich einen russischen Pass zu machen. In einigen Fällen sind sie auch mit Geldgeschenken belohnt oder gelockt worden. Und dann hat Russland immer mehr bürokratische Hürden eingeführt. Das bedeutet, du musstest irgendwann ein Konto bei einer russischen Bank eröffnen, einfach um überhaupt Geld erhalten und Geld bekommen zu können. Du bekommst das Konto aber nur, wenn du einen russischen Pass hast. Wenn du Rentner bist, kommst du nur an deine Rente, wenn du einen russischen Pass hast. Wenn du Internet haben möchtest und ein Telefon benutzen, dann brauchst du eine russische SIM-Karte und die bekommst du nur, wenn du einen russischen Pass hast. Und so bist du dann irgendwann in vielen Fällen einfach gezwungen. Es gibt trotzdem Leute, die versuchen, das zu umgehen. Und die werden tatsächlich vom Militär unter Druck gesetzt. Die bekommen Hausbesuche. Und in vielen Fällen wird Familien dann auch gedroht, wenn du das nicht machst, dann nehmen wir dir die Kinder weg, wir entziehen dir das Sorgerecht. Die Kinder werden nach Russland gebracht in ein Internat. Und das ist natürlich dann für Eltern letztendlich häufig der Punkt, wo man sich entweder zur Flucht entscheidet oder eben ja, einen Pass annimmt.
Kurze Nachfrage da, Flucht, geht das überhaupt? Also könnte man ausreisen als ukrainische Familie, wenn man wollte, gefahrlos?
Gefahrlos nicht, das ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr kompliziert. Es gibt Helfer, Organisationen, die versuchen, diese Ausreisen zu organisieren. Es dauert Tage und viele Menschen haben große Angst davor, weil nicht garantiert wird, dass du auch ankommst. Die Leute reisen praktisch mit Schleppern bis zu 7 Tage, zuerst nach Russland, dann nach Belarus, also sozusagen gegen den Uhrzeigersinn, einmal im Kreis durch Belarus, dann von Belarus wieder in die Ukraine. In Belarus gibt es noch eine ukrainische Botschaft, wo man dann den ukrainischen Pass wiederbekommen kann und damit dann wieder in die Ukraine kommt. Diese Ausreisen werden von Helfern organisiert. Diese Helfer, die die Fahrten durchführen, sind russische Staatsbürger. Also es gibt in Russland Leute, die auch gegen diesen Krieg sind und den Menschen helfen möchten. Aber auch für die ist es eine große, große Gefahr. Und die Menschen müssen bei ihrer Ausreise mehrere von diesen Filtrationen durchlaufen, also Kontroll- und Registrationsverfahren, die sehr erniedrigend sind und die auch nicht alle passieren. Also viele bereiten sich tatsächlich Monate vor, machen sich ein komplett neues Social-Media-Profil, das komplette Handy wird aufgeräumt. Also alles, was da auf irgendwelche Kontakte in die Ukraine oder auf eine sogenannte pro-ukrainische Einstellung hinweist, kann dazu führen, dass du eben nicht durchgelassen wirst, dass die Ausreise nicht gelingt. Und deswegen muss man sich da extrem darauf vorbereiten.
Reden wir nochmal über die, die bleiben und sich entweder anpassen oder schweigen. Du hast das beschrieben, sie wollen sozusagen ihre ukrainische Identität behalten, aber können natürlich nicht drüber reden. Wenn die Kinder haben, in was für Schulen gehen die und was wird denen dann beigebracht in diesen Schulen in russisch besetzten Gebieten?
Das russische Schulsystem ist allgemein, hat einen sehr starken Fokus auf patriotische Bildung, schon seit Jahren, aber seit 2022 ist es auch in Russland nochmal massiv ausgeweitet worden. Es sind eine ganze Reihe von neuen Pflichtstunden für alle Klassen dazu gekommen, an neuen, ich sag mal, Traditionen oder Zeremonien. Da wird dann die Fahne aufgestellt, die müssen die russische Hymne singen. Dann gibt es eine Stunde Gespräche über Wichtiges, heißt das, und da redet man dann darüber, welche Perspektiven man beispielsweise in Russland hat, Arbeitsmarkt, wie toll Russland ist. Oder kriegt ja ganz viel vor allem das russische Geschichtsnarrativ, wo dann im Endeffekt immer der Bogen gespannt wird vom Kampf gegen Nazi-Deutschland zum jetzigen Kampf gegen vermeintliche Nazis in der Ukraine. Die Kinder werden im Endeffekt ja darauf vorbereitet, indoktriniert, auch später Teil der russischen Streitkräfte zu werden. Sie bekommen in den Schulen Besuch von Soldaten, die im ukrainischen Fall eben ihr Land überfallen haben. Sie werden gezwungen, Gedichte für diese Soldaten zu schreiben, Lieder zu singen. Es wird auf Videos aufgenommen, das wird verbreitet, auch von kleinen Kindern.
Das ist ja schwer vorstellbar, wenn du Vater bist oder Mutter von einem Kind, das dann nach Hause kommt und anfängt, die Kreml-Propaganda entweder nachzuplappern, weil das so drin ist, oder ja, fragt, was soll ich jetzt glauben? Also da muss man ja im Prinzip dagegen anerziehen.
Ja, und das führt aber natürlich dazu, dass du dich in Gefahr bringst und auch dein Kind. Das ist tatsächlich einer Frau so passiert, oder die erzählte uns das, dass sie sich mit ihrem Mann gestritten hat, weil der genau das versucht hatte. Das Kind war in dem Fall 7, 8 Jahre alt, also noch klein. Und dann sagte sie, bitte lass das Kind, weil wenn die in der Schule erzählt, aber zu Hause habe ich das aber anders gehört, dann kriegen wir noch einen Hausbesuch und dann nehmen die uns das Kind weg und dann wirst du irgendwie, kommst in den Keller und ich, ja, keine Ahnung. Also das ist für die Familien natürlich total schlimm. Es gibt einige, die verstecken ihre Kinder zu Hause. Die lernen dann im Fernunterricht online in einer ukrainischen Schule. Aber die werden zu Hause wirklich versteckt, physisch. Wir haben mit einer Familie sprechen können, die haben das gemacht. Also die haben 3 Jahre lang durchgehalten, keine Pässe anzunehmen, keine russische Schule, kein gar nichts. Aber die Kinder waren 3 Jahre zu Hause, sie sind nicht rausgegangen, weil die Angst hatten, dass Nachbarn die verraten und sagen, da sind aber noch Kinder und die sind nicht in der Schule.
Das ist furchtbar.
Also es ist eine Art Brainwashing dann am Ende, also die Kinder von sehr früh an durchlaufen, oder?
Absolut, es ist eine systematische Indoktrinierung, Militarisierung, nicht nur in den Schulen, sondern auch in einer ganzen Reihe etlichen Jugendorganisationen, die häufig angebunden sind an die Schulen. Das heißt, im Endeffekt bist du in einem System drin, wo das Kind den ganzen Tag beschäftigt ist. Für manche Eltern ist es natürlich bequem, aber du hast für jede Altersklasse verschiedene Organisationen mehr oder weniger militarisiert und man sieht schon jetzt den Effekt in der Ukraine, weil dieses System eben schon im Donbass in den besetzten Teilen ab 2014 ausprobiert wurde. Und da hast du Kinder, die 8 Jahre unter Besatzung und in dieser patriotischen Erziehung waren, die kämpfen heute gegen die Ukraine. Die sind dann, als 2022 Russland die Ukraine überfallen hat, 18, 19, vielleicht 20 gewesen. Und die kämpfen auf Seiten der Russen gegen ihr eigenes Land. Einige tun das mit Herzblut, andere sind natürlich auch eingezogen worden und auch jetzt in den besetzten Gebieten im Süden laufen Männer natürlich Gefahr, eingezogen zu werden. Und viele junge Männer versuchen noch, bevor sie 18 werden, die Gebiete zu verlassen. Wir haben einen Fall gehabt bei dieser Recherche, da war genau das der Auslöser für die Familie. Da ist der Sohn aus der Schule gekommen, weil er in der Schule seinen Musterungsbefehl bekommen hat mit 17. Die Klassenlehrerin hat eine Liste vorgelesen an Jungen in der Klasse, die zur Musterung sollen.
Und dann gibt es ja quasi auch paramilitärische Jugendlager. Da hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal uns zusammen drüber unterhalten. Also es wird wirklich alles getan dafür, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer russifiziert werden und auch militarisiert werden am Ende.
Genau, und es gibt immer eine Art von Druck, in diese Organisation zu gehen. Entweder so eine Art Gruppenzwang, alle um dich rum machen und du bist einfach merkwürdig, wenn du nicht dabei bist. Aber tatsächlich auch viele Fälle, wo den Eltern zuerst mal was ganz anderes erzählt wird. Da heißt es dann, das Kind geht irgendwie ins Ferienlager auf die Krim und dann kommt es da nie an, sondern wird in eine von diesen wirklich sehr großen Militärlagern, also das bekannteste ist wahrscheinlich Avangarde, ein Riesenkomplex in der Nähe von Wolgograd im Wald. Das hat eine Homepage, man kann sich das angucken. Also es ist unglaublich, über 30 Hektar groß, tausende Kinder, die da jedes Jahr durchgeschleust werden. Ich glaube, ab 8 Jahren bis 18 und da alles lernen und dann auch Besuche bekommen von berühmten Schauspielern und Sängern. Also es ist so eine Mischung aus Feriencamp, aber es sieht aus wie eine Militärbasis.
Ist denn, das frage ich mich gerade, das von Anfang an Putins Plan gewesen, die besetzten Teile der Ukraine, und er dachte ja am Anfang vermutlich, er würde durchmarschieren bis in die Hauptstadt und im Handstreich das ganze Land einnehmen. Also sind die quasi, ich stelle mir das jetzt vor, im Panzer mit gedruckten Schulbüchern für die ukrainischen Kinder über die Grenze gekommen, um klarzumachen, ihr werdet jetzt alle russisch?
Ich glaube ja, eine ehemalige Lehrerin oder Lehrerin aus Melitopol hat uns genau das erzählt. Die sagte, die sind mit frisch gedruckten Schulbüchern hier eingerückt. Und die hatten ein enormes Interesse, sehr schnell die Schulen wieder zu eröffnen und haben auch diese Lehrkräfte in Melitopol mehrmals besucht und denen zuerst angeboten, okay, jetzt neues Curriculum, ihr könnt danach unterrichten. Und wenn nicht, dann geht ihr besser schnell. Und ich glaube, die sind 3-mal da gewesen innerhalb sehr kurzer Zeit und viele Lehrkräfte sind dann gegangen. Andere haben sich eben entschieden zu kollaborieren. Da gibt es dann Fälle von teilweise Geschichtslehrern, die haben vorher ukrainische Geschichte unterrichtet und jetzt die russische, was für die Lehrerinnen, mit denen wir sprechen konnten, sehr, sehr schmerzhaft ist.
Aber nochmal zu Putin und sozusagen dem Systematischen dieser Geschichte. Es ist doch eigentlich dann eindeutig, dass der Plan ist, die ukrainische Identität auszulöschen. Also wenn du alles russisch machen willst und bei den Kleinsten anfängst, dann ist doch klar, was der Plan ist.
Aus russischer Sicht gibt es die Ukraine so ja gar nicht. Also all das, was als ukrainische Identität gesehen wird, ist ja aus russischer Propagandasicht irgendeine schräge Nazi-Ideologie. Aber genau das ist der Grund dafür, dass hier die Menschen A von einem genozidalen Krieg sprechen, weil es eben um Identität, Kultur, Geschichte, Sprache geht. Und der Grund dafür, dass sie davon ausgehen, es geht nicht nur um Territorium. Es reicht nicht, wenn wir sagen, okay, ihr nehmt jetzt die Reste des Donbass und dann ist hier Schicht im Schacht und dann beendet sich das. Weil wir sehen ja, es geht euch doch um was ganz anderes. Es geht euch wirklich darum, diese Gesellschaft, das Land zu kontrollieren, die Köpfe zu kontrollieren. Es geht nicht nur um irgendein Gebiet. Und die Unterdrückung in den besetzten Gebieten ist eben so massiv und so schlimm, dass die Leute, weil in der Ukraine weiß es praktisch jeder. Das ist ein offenes Geheimnis. Viele Leute haben ja Verwandte da. Also man weiß, was dort passiert. Dass die Leute eben sagen, das ist die Alternative, wenn wir aufhören zu kämpfen. Also ist es keine Alternative. Weil diese Unfreiheit, jemand sagte zu mir, Leben ohne Freiheit ist kein Leben. Dann kann ich genauso gut an der Front kämpfen und mein Leben riskieren, weil das, was da ist, das ist irgendeine Form von Überleben, aber du bist eigentlich kein Mensch mehr.
Danke.
Dankeschön. Danke.
Passt auf euch auf, auch du bei den nächsten Reisen. Es wird weitergehen und wir freuen uns immer, wenn du bei uns im Podcast zu Gast bist.
Unsere Ukraine-Reise geht damit zu Ende, voller Eindrücke, die uns ganz sicher auch durch unsere nächsten Ausgaben von Streitkräfte und Strategien noch begleiten werden. Nehmen wir nachher den Nachtzug gen Westen. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien direkt aus Kiew. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Passend zum Thema haben wir noch eine Filmempfehlung für euch. Die aktuelle ARD-Story Putin und Trump – ziemlich beste Feinde analysiert die Beziehung zwischen Wladimir Putin und Donald Trump und ihre unterschiedlichen Strategien. Zwischen demonstrativer Nähe und klaren Eigeninteressen stellt sich die Frage, was verbindet diese beiden und was trennt sie?
Der eine, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier mit Großmachtphantasmen, der den Tod vieler Menschen in Kauf nimmt. Der andere, ein ehemaliger Fernsehshowmaster und Immobilienmilliardär, der die Weltordnung in Frage stellt. Dazu die Politologin Stefanie Babst.
Putin, er hat gegenwärtig fast den Sechser im Lotto gewonnen mit einem amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus, den er aus der NATO immer weiter herausbricht und damit einen Partner in Crime angeworben hat, der einen Großteil seiner Ziele verfolgt. Nicht alle, aber viele.
Die ARD-Story stellt die Frage, was dahinter steckt, hinter der Verbindung von Putin und Trump. Sind sie ziemlich beste Feinde?
Zwei Menschen, die ihren Einfluss auf der Welt sichern wollen. Es ist eine spezielle Beziehung. Immer noch mit vielen Rätseln und vor allem mit Sprengkraft.